Gemeindemitglieder. Es handelte sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, hieß es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Achmetowitsch, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlussvorlage noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordern unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Die Zahl der illegalen Einreisen in die Europäische Union ist seit Beginn des Jahres deutlich zurückgegangen. Das geht aus Daten der Grenzschutzagentur Frontex hervor, die dem ARD-Studio Brüssel vorliegen. Demnach sind die illegalen Grenzübertritte bis Ende Mai um etwa 20% gesunken. Aus Brüssel Katrin Schmidt.
Knapp 64.000 Menschen sind bis Ende Mai auf irregulärem Wege in die Europäische Union eingereist. Der stärkste Rückgang wurde demnach auf der Westbalkanroute verzeichnet, wo nur noch 4.000 Menschen gezählt wurden. Ein Minus von mehr als der Hälfte im Vergleich zum Vorjahr. Das zentrale Mittelmeer bleibt auch in diesem Jahr bisher die meistbefahrene Route. Eine von drei Personen, die irregulär EU-Boden erreichen, setzt von der nordafrikanischen Küste etwa nach Italien über. Die allermeisten starten ihre Fahrt von Libyen aus, während die Ausreisen aus Tunesien um fast 90% zurückgingen. Laut Frontex eine Folge des Durchgreifens der tunesischen Behörden. Tunesien gehört zu den sogenannten Drittstaaten, die eine enge Zusammenarbeit mit der EU vereinbart haben.
Polens proeuropäischer Ministerpräsident Tusk hat angekündigt, im kommenden Monat das Kabinett umzubilden. Es werde neue Gesichter geben, sagte er in seiner Regierungserklärung, kurz vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament. Tusk hatte die Abstimmung nach der Niederlage seines Lagers bei der Präsidentenwahl am 1. Juni angesetzt. Dabei hatte der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen, der von der oppositionellen PiS-Partei unterstützt wird. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusk mit der Linksregierung blockieren. Russland hat die Leichen von mehr als 1.200 gefallenen Soldaten an die Ukraine übergeben. Das hat die Regierung in Moskau bestätigt. Die Übergabe war bei dem Treffen zwischen Russland und der Ukraine Anfang des Monats in Istanbul vereinbart worden. Es gab zunächst Unstimmigkeiten über den Zeitpunkt. Unklar ist auch noch, ob gefallene Soldaten an Russland übergeben werden. Die Innenminister der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Bremens Innensenator Meurer im RBB 24 Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert. Aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer warb für die Einführung einer speziellen elektronischen Fußfessel, die schon in Spanien im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Unter anderem über dieses Modell will die Innenministerkonferenz beraten. Etwa jedes siebte Unternehmen in Deutschland ist in den vergangenen 12 Monaten von einem Cyberangriff betroffen gewesen. Zu diesem Schluss kommt eine repräsentative Umfrage des TÜV-Verbandes. Aus dem Hauptstadtstudio Birte Sönnigsen.
Cyberkriminelle stehlen sensible Daten. Oder sie legen ganze Firmen lahm und fordern Lösegeld. Die Zahl der erfolgreichen Angriffe steigt seit Jahren. Dabei dürften längst nicht alle Fälle öffentlich werden. Fachleute gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Laut Umfrage des TÜV-Verbandes sehen sich die meisten Unternehmen aber gut gerüstet gegen Cyberangriffe. Rund 90% bewerten ihre eigene Cybersicherheit als gut oder sehr gut. Dieser Einschätzung widerspricht die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Claudia Plattner. Die Selbsteinschätzung der Unternehmen sei ein Stück weit Wunschdenken. Laut Plattner zeigt sich in der Praxis, dass vor allem kleinere Unternehmen noch nicht mal die meisten Basisanforderungen für Cybersicherheit erfüllen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag zunehmend freundlich mit lockeren Quellwolken und zum Abend dann verbreitet sonnig. Aktuell in Berlin-Marzahn 17 Grad, in Steglitz 19, in Fürstenberg-Havel 15 und in Wittstock-Dosse 18 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 14.05 Uhr.
Radio 3. Meine Musik. Mit Matthias Käther. Herzlich willkommen. Lord Sinkia ist zwar erst 2026, ein kleines zumindest, 225. Geburtstag, aber ich greife schon mal vor, in der ersten Stunde dreht sich heute alles um seine Oper Undine. Ein recht untypischer Lord Sing, ein düsteres, ja fahles Ensemble, fast a cappella mit Figuren, denen gar nicht komisch zumute ist. Unter anderem mit Anneliese Rothenberger, Nikolai Gedda, Ruth-Margret Pütz und Hermann Prey. Als Lord Sing sich für La Motte-Fouqués Undine zu interessieren begann, also den Stoff einer der populärsten romantischen deutschen Novellen zu vertonen, da stand er im Zenit seiner Beliebtheit. Zaun Zimmermann und Wildschütz lagen hinter ihm. Sein Erfolg als Verfasser heiterer Spielopern brachte ihm eine Stelle ein in Leipzig als Kapellmeister am Stadttheater, der Stadt der musikalischen Romantik schlechthin. Mendelssohn und Schumann wirkten hier und Heinrich Marschner hatte große romantische Opern für Leipzig verfasst. Da war es nun natürlich, dass Lord Sing diese Atmosphäre ansteckte und er den Ehrgeiz entwickelte, auch eine romantische Oper schreiben zu wollen. Und dabei muss ihm aufgefallen sein, dass zwei Aspekte, die doch entscheidend waren für die Romantik, in den neueren Opern dieser Spielart seit 1830 gar nicht mehr so richtig auftauchten, nämlich das Unheimliche und der Humor. Hatte Weber im Freischütz noch beides genial vereint, so schlugen die meisten Komponisten nunmehr heroische Töne an, die Lord Sing eher fremd waren. Lord Sings Idee, eine romantische Oper zu schreiben, die der romantischen Ironie auch huldigt und fast komplett auf heroische Töne verzichtet, wie es sie bei Wagner gibt, das setzt ihn selbst in Furcht und Schrecken. Leider reichen meine Kräfte nicht aus, schrieb er während der Komposition an einen Freund. Immerhin dürften ihm die heiteren Stellen wie immer recht gut von der Hand gegangen sein. Peter Schreier und Theo Adam im Reiseduett. Thank you.
wieder da, nun freilich, ihr seht es ja. Ei, Herr Fein,
ei, Herr Hans,
seht ihr noch,
denke doch,
ei, das freut mich gar sehr. Euer Herr,
ebenfalls,
war mit euch,
also gleich,
das ist prächtig, aber sprecht, wo kommt ihr her?
Nur eile mit Weine, lasst mich nur ein wenig fassen.
Ach, Freuten, wie könnt ihr mich so lange spannen lassen?
Wird schon kommen, seht mich nur erst einmal an. Habt ihr noch nicht wahrgenommen, dass ich ein ganz anderer Mann?
Das versteht sich. Das versteht sich, euer Wesen zeigt es klar, euer Wesen zeigt es klar, denn ihr seht aus wie einer,
wie denn?
Der auf einer Reise war. Oh, wie köstlich, ist das Reisen. Oh, wie köstlich, ist das Reisen. Mancherlei man profitiert. Glücklich kann sich jeder preisen,
glücklich kann sich jeder preisen, dem's euch bloß zuteilen wird. Unsere Reise ging von Anfang ziemlich gut vonstatten. Doch plötzlich stellten sich entgegen Felsen uns wie Türme hoch. Ströme, Buchten, Höhlen, Schluchten, Wälder, die kein Menschenfuß je betreten haben muss, hatten wir dort zu passieren. Gellt ihr staunt,
unerhört,
da den Mut nicht zu verlieren.
Seid ihr denn nicht eingekehrt?
Ihr seid wohl närrisch. Hört das Wichtigste.
Sehr gerne.
Mein Herr Ritter, gebet acht, hat von dort aus weiter Ferne sich ein Weibchen, mitgebracht.
Wie ein Weibchen.
Hold und schön.
Hold und schön.
Soll sie sehen.
Ein Weibchen.
Ist das Reisen. Mancherlei man profitiert. Wirklich kann sich jeder preisen, dem es euch bloß zuteilen wird.
Lasst ein wenig noch uns plaudern, sag mir denn noch, Geister, wie?
Ach, da wird die Haut euch schaudern. Wassergeister, Feuergeister, Teufelsfratzen, Ungeheuer, riesengroß, riesengroß, stiegen auf der Erde Schoß, lechzen nur nach unser Blute. Gellt ihr staunt?
Unerhört!
Manchmal war uns schlimm zumute.
Seid ihr denn nicht eingekehrt?
Schwatzet nicht so närrisch immer! Einmal fing ich an zu fluchen auf die Geister, fürchterlich, aber auch das musste ich büßen, wenn das Völkchen rächte sich. Und prügelte mich grün und blau.
Wie die Geister?
Freilich, freilich.
Duftet euch.
Ganz abscheulich.
Ganz abscheulich. Grün und blau. Grün und blau. Oh, wie köstlich ist das Reisen.
Mancherlei man profitiert. Wirklich kann sich jeder preisen.
Wirklich kann sich jeder Preis, in dem es euch bloß zuteilen wird. Wirklich kann sich jeder Preis, in dem es euch bloß zuteilen wird. Wirklich kann sich jeder Preis, in dem es euch bloß zuteilen wird. Wirklich kann sich jeder Preis, in dem es euch bloß zuteilen wird.
Peter Schreier und Theo Adam als Veit und Hans im Reiseduett aus Lortzings Undine. Diese beiden Saufkumpane, Hans und Veit, das ist der burleske Gegenpol zur düsteren Handlung. Und die treffen immer wieder aufeinander und kommentieren das wundersame Geschehen. Veit, der Knappe des Ritters Hugo, erlebt also, wie wir hören konnten, dass sich sein Herr in eine Nixe verliebt hat. Die dürfen sich aber nicht so vorstellen wie bei Andersen mit Fischschwanz. Im deutschen Volksglauben sind Nixen immer auch untenrum sehr menschlich gewesen. Dennoch gibt es einen Haken. Ihnen fehlt es zwar nicht an Stellen, auf die Männer besonders abfahren, aber dafür haben sie keine Seele. Die berühmte Erzählung von La Motte Fouquet schildert nun, wie der Ritter Hugo Undine ja also verfällt, berauscht von ihrer Schönheit und ihr, wie Männer so sind, alles verspricht, sie dann aber doch für die lebensechtere, adlige Bertalda sitzen lässt. Die hat zwar keine schöne Seele, aber immerhin, sie hat eine und Hugo findet das immer noch besser als gar keine. Und diese Untreue beschwört dann den Zorn des Meervolks herauf. Ein Stoff, der viel Raum bietet für dramatische Zuspitzung, aber eben auch für unheimliche Fantastik. Das Ganze ist dann auch öfter vertont worden von E.T.R. Hoffmann bis Henze. Und wenn wir ehrlich sind, auch Dvořáks Rusalka ist ja im Grunde eine Variation dieses Stoffes. Aber bis heute ist Lortzings Oper die bekannteste Version geblieben. Sehen wir jetzt mal von dieser entfernten Verwandten Rusalka ab. Vielleicht auch deshalb, weil Lortzing eine bewundernswerte Balance schafft zwischen Innovationen damals und konventionellem. Elfriede Trötschel singt in einer historischen Aufnahme Undines Erzählung.
Thank you.
Eine große, aber eine sehr charakteristische Stimme der 50er. Elfriede Trötschel war das in einer Aufnahme von 1951, einer Aufnahme des Hessischen Rundfunks. Undine erzählt von ihrer Seelenlosigkeit, eine Passage, die zeigt, dass Lortzing durchaus kein Konservativer ist. Diese merkwürdige Kreuzung hier aus Arioso, Rezitativ und Lied, das gibt es zwar im Ansatz schon bei Spohr und auch beim jungen Wagner, bekommt hier aber eine eigenständige, zarte Note. Also selbst Lortzings Verwendung von Leitmotivik ist hier so subtil, überhaupt in dieser Oper, dass man nie auf den Gedanken einer Nachbarschaft zu Wagner kommt. Diese beglückende Leichtigkeit und auch Sanftheit, die Undine bis heute so faszinierend macht, das hat Lortzing viel gekostet. Das Kapellmeisteramt in Leipzig und zahlreiche Gastauftritte als Dirigent zwangen ihn dazu, die Partitur immer wieder beiseite zu legen. Hinzu kam, dass in der wenigen Zeit, in der Lortzing dann doch daran arbeitete, seine Frau nervös neben ihm auf und abschritt und ihm Vorwürfe machte, dass er sich zu wenig um sie kümmere. Lortzing war so verzweifelt, dass er mit dem Gedanken an eine Scheidung spielte. Er war auch hier wieder sein eigener Librettist und es ist gut möglich, dass Bertaldas schnippisches Wesen in der Oper von Frau Lortzing inspiriert wurde. Einziger Ausweg für ungestörtes Arbeiten blieb da oft nur die Kneipe.
War in meinen Jugendjahren ein feuriges, verliebtes Blut. Die Frauen haben's wohl erfahren, ich war ein rechter Tunichtblut. Ich raufte, spielte noch am meisten, konnt ich hier bei dem Rumpen leisten. Vorbei ist alles. Den Wein, den lieb ich noch, den lieb ich noch, den lieb ich noch.
ist Wahrheit nur allein. Im Wein ist Wahrheit nur allein. Ich war von je ein armer Teufel, doch brav und ehrlich immer da. Viel besser ging mir's ohne Zweifel, wenn ich nicht stets so blöde war. Ich konnte unter Kaisers Fahnen mir schon den Weg zum Ruhme bahnen. Doch sah ich's damals noch nicht ein, weil ich ein Esel. Im Wein ist Wahrheit nur allein. Im Wein ist Wahrheit nur allein. Von Liebe hab ich nichts erfahren, mich störte meine Blödigkeit. Mir zürnte man in frühen Jahren, ob allzu großer Dreistigkeit. War mit dem Mädchen ich alleine, und sprach sie satt, ich bin nie deine. Dann war ich stumm. Dann war ich dumm.
Nein, du warst dumm. Nein, du warst dumm. Dumm, 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 dumm. Im Wein ist Wahrheit nur allein. Im Wein ist Wahrheit nur allein. Mit dem Weib, ob sanft, ob spröde, wir bleiben frei, hier deine Hand.
Da bin ich schüchtern nicht und blöde, wenn's Freiheit gilt und Vaterland. Wie sie uns denken, pressen, schrauben, den stolzen Sinn soll nichts uns rauben.
So soll es sein. So soll es sein,
so soll es sein, so soll es sein, so soll es sein. Und nicht beim Weinen nur allein, und nicht beim Weinen nur allein.
Nochmal Theo Adam und Peter Schreier hier im ungekürzten Weinduett aus Undine mit der damals verfänglichen letzten Strophe, die im Vormärz zum Patriotismus aufforderte und oft weggelassen wurde und wird, damals natürlich noch ganz im Sinne demokratischer Euphorie. Lortzing wird später in der Oper Regina noch viel unverhüllter am zerrissenen Deutschland Kritik üben. Die Premiere der Undine war eine Doppeluraufführung oder genauer gesagt, es sollte eine werden. Magdeburg und Hamburg sollten es sein. Beide gleichzeitig sollten den neuen Lortzing erleben. Das ging schief, weil die aufwendigen Bühnenbilder von Josef Mühldorfer für Hamburg nicht rechtzeitig fertig wurden. Und so hatte quasi versehentlich das kleine Magdeburger Theater am 21. April 1845 die Ehre der eigentlichen Uraufführung. Hamburg folgte dann mit Lortzing am Pult 4 Tage später. Das eigentlich geplante große Ereignis war dann aber doch enttäuschend. In Hamburg erkrankte geübte Sänger mussten durch ungeübte ersetzt werden. Unverheerend wirkte sich auch aus, dass gerade Jenny Lind, die legendäre Sopranistin, in Hamburg gewesen war und das Publikum jetzt hohe Ansprüche stellte. Obwohl die Aufführung kein wirklicher Misserfolg war, blieb Lortzing kritisch und änderte sofort viele Stellen, kürzte, wo er Langeweile bemerkte und so weiter. Und schon im Vorfeld war er mit dem Bühnenbildner Mühldorfer in eine heftige Diskussion geraten, was das letzte Finale betraf. Mühldorfer hatte für diese Hochzeitsfeier, wo dann der Wassergeist Kühleborn dämonisch eindringt, eine höchst effektvolle Zauberstimmung gemalt, erzeugt. Aber jetzt wurmte ihn der schnelle Schluss mit dem herben Tod des Ritters. Und Mühldorfer redete auf Lortzing ein, er möge doch wegen der schönen Schlussapotheose das Finale so umschreiben und verlängern, dass Kühleborn dem Ritter dann verzeiht und er wieder mit Undine vereint wird, der Ritter. Und schließlich gab Lortzing auch nach, zähneknirschend, er hat aus theatralischem Gesichtspunkte recht, notierte er nach der Debatte mit Mühlhofer und schreibt dann aber noch, wenngleich gegen die poetische Gerechtigkeit arg verstoßen wird. Aber man muss sagen, Lortzing hat hier einen Opernschluss geschrieben, vielleicht auch wider Willen, der zu den bewegendsten der deutschen Operngeschichte gehört.
Er schlägt Mitternacht,
fasse dich, habe Mut.
Mir graut mein Blut, starrt zu Eis, Mitternacht. Wird wahr, du kommst zu richten, nimm mich hin, doch lass noch einmal, ich sterbe, dein lieblich Angesicht mich schauen, o holdes Bild, das mich so beglückte, noch dich liebend zu umfangen. Du winkest mir, ich komme. So lass mich sterben. Strafe.
ihr Seelenvollen, die ihr unserer spottet, so rächen sich die
Nikolai Gedder, Hermann Prey und Anneliese Rothenberger, Derias Kammerchor und das RSO Berlin und der Robert Heger im letzten Finale der Lortzing-Oper Undine, die heute Schwerpunkt ist hier auf Radio 3 in der ersten Stunde der Sendung Meine Musik. Gerade dieses ungewöhnlich stimmungsvolle, in der romantischen Opernliteratur ganz einzigartige Finale, hört auch leise auf, ist ja auch ungewöhnlich in dieser Zeit, hat Lortzing viel böse Kritik eingebracht. Dass hier eine große Versöhnung stattfindet zwischen Menschen und Geistern. Das sei, so hört man oft, doch ein sehr biedermeierlicher Zug. Überhaupt wurde und wird der Oper vorgeworfen, dass ihr die große, dunkle, ahnungsvolle Seite fehlt, die dieser Stoff doch einfordere. Ich sehe Lortzing hier durchaus als Romantiker, der zwar biedermeierliche Elemente verwendet, zugegeben, aber trotzdem über weite Strecken einen Ton anschlägt, der so vorher nie erklungen ist und den es auch nie wieder geben wird nach ihm. Also das ist eine Romantik jenseits von Schumann und Wagner. Wenigen ist zum Beispiel aufgefallen, dass Kühleborn hier wesentlich dämonischer und gefährlicher angelegt ist als in Fouquets Originalerzählung. Dieser unheimliche Zug ist Lortzings Erfindung. Oder nehmen Sie die große Arie Hugos, der düstere Beginn mit den beiden Leitmotiven von Kühleborn und Undine, dann die liedhafte Klage und dann der kämpferische Schluss. All das ist brillant weiterentwickelt worden aus Webers Spätstil aus Oriente und Oberon. Hugo ist also ein jüngerer Bruder Hyons, könnte man sagen, der aber seinen Vater Lortzing nie verleugnet. Noch einmal Nikolai Gedder.
Ein Traum, ein Traum.
Er sprach, die Zeit ist da, um Mitternacht wirst du gerichtet, musst dein Leben lassen. Erfasst mich Furcht vor jener bösen Macht. Erzitterst du? Auf, Hugo, habe Mut. Lass nicht vom tollen Geisterspuk dich schrecken, solange Kraft in deinen Sehnen wohnt. Ha, eben recht, ihr Jubeltöne. Ihr mahnet mich an meine Schön. Ha, eben recht, ihr Jubeltöne. Ihr mahnet mich an meine Schön. Sie mahnen mich an meine Schön. Nun sieh, die alle Reize schmücken, die hohe herrlich allein. Wer da nur kann mich beglücken, Gefährte mir durchs Leben sein. Ja, Gefährte mir durchs Leben sein. Drum soll mich geisterspuklich blenden,
ich bin dir Mann zu widerstehen. Bei mir beim Gott, ich will vollenden, bis ich im Kampf auch untergehen, bis ich im Kampf auch untergehen. Nur sie, die alle Reise schmücken, die wunderherrliche allein, ja, sprich es auf die Höhe rein, mein bleibt sie mein. Ja, sprich es auf die Höhe rein, mein bleibt sie mein. Mein bleibt sie mein, bleibt sie mein. Mein bleibt sie mein, bleibt sie mein.
Nikolai Gedda mit Hugos Arie aus dem letzten Akt der Oper Undine von Albert Lortzing. Nicht nur Lortzing ergänzte seine Urfassung später noch mit weiterer Musik, auch Einlagen von fremder Hand folgten. So tummelte sich lange ein Trinklied von Hans in der Oper, das nicht von Lortzing stammt. Eine halbe Einlage ist das vielleicht berühmteste Stück, Veits Lied, eine der wenigen echten Konzessionen an den Geschmack des Biedermeier. Vater, Mutter, Schwestern, Brüder habe ich auf der Welt nicht mehr. Der sentimentale Text stammt nicht von Lortzing, sondern von seinem Freund und späteren Biografen Philipp Düringer. Lortzing hat, das muss man zu seiner Ehrenrettung sagen, den Text mit einer so rührenden, volksliedhaften Musik versehen, dass die Nummer bei wirklich guter Interpretation dann doch immer großen Effekt macht. Zu meinen Lieblingseinspielungen gehört die mit dem jungen Peter Anders aus den 30er Jahren. Wunderbar, wie er jeder Strophe eine andere Nuance abgewinnt.
Vater, Mutter, Schwestern, Brüder hab ich auf der Welt nicht mehr. Kehrt ich auch zur Heimat wieder, fänd ich alles üd und leer. Ja, wenn nur noch einsam leben, das soll deine Freude geben. Das soll deine Freude geben. O, wie süß und o, wie schön wär ein solches Wiedersehen. O, wie süß und o, wie schön wär ein solches Wiedersehen. In der Reichsstadt traf ich neulich einen dicken Schenk mir dann. Freundchen, rief er, nicht so eilig, seid so gut und kommt heran. Geld, ihr wisst, wovon ich spreche, zahlt mir jetzt die Schuldgezeche. Zahlt mir jetzt die Schuldgezeche. Das war mir, ich muss gestehen, gar kein freudig Wiedersehen, gar kein freudig Wiedersehen, gar kein freudig Wiedersehen. Hab schon öfter sagen hören, dass man dort sich wieder sieht, aber niemand kann's beschwören, keiner weiß, was dort geschieht. Wenn es fest und sicher stände, dass man da sich wieder fände, dass man da sich wieder fände.
Ja, irgendwie bin ich dann doch wieder gerührt, vor allem wenn es Peter Anders singt. Das war Undine in der ersten Stunde dieser Sendung. So überzeugt Lortzing von der Oper auch war, so gern bastelte er in seinem kurzen Leben weiter rum an diesem Werk, zum Teil erfolglos. Für die Wiener Erstaufführung 1847 änderte er noch einmal vieles. Eine der wichtigsten Neuerungen war ein sehr effektives Ballett und effektvolles für den zweiten Akt. Dieses wirklich schöne kleine Ballett wird fast immer gestrichen, wenn die Oper denn überhaupt mal aufgeführt wird. Glücklicherweise hat es Ernst Theiss kürzlich dirigiert für sein Lortzing-Album, das letztes Jahr erschienen ist beim Label CPO. Da hören wir noch rein. Es spielt das WDR-Funkhausorchester Köln. Dann folgen die Nachrichten und dann geht's hier weiter bei mir mit Neuigkeiten vom Markt. Unter anderem hören wir rein auch in eine unbekannte Oper von Chilea. Bis gleich.
Thank you. Ein jährlicher Höhepunkt, das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker. Zum Abschluss der Konzertsaison. Ein Sommeranfang mit Leidenschaft. In diesem Jahr geht's musikalisch quer durch Nord- und Südamerika. Tänzerische Klänge aus Mexiko, Venezuela, Puerto Rico. Folk aus Nordamerika. Am Pult der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel. Das Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker. Weil immer so schnell ausverkauft, in diesem Jahr gleich zweimal. Am 27. und 28. Juni. Für den 27. gibt's noch Karten. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Gustavo Dudamel. Solist der amerikanische Sänger Ryan Speedo Green. In der Waldbühne in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
15 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny de la Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitgeteilt hat, ist die Medizinerin gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. In dem Nachruf heißt es, die Welt verliere eine Frau, deren Leben und Wirken untrennbar mit der Idee von gelebter Solidarität verbunden war. De la Torre war Fachärztin für Kinderchirurgie und fing in den 90er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof Obdachlose zu behandeln. Dafür wurde sie 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte. Es ist nicht nur Anlaufstelle für medizinische Hilfe, sondern bietet auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung an. In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handelte sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, hieß es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Achmetowitsch, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlussvorlage noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordert unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und auch Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren außerdem das Hochrüsten des Militärs. Der Zustand der deutschen Wälder ist unverändert besorgniserregend. 4 von 5 Bäumen weisen Schäden auf. Das geht aus der Datenerhebung hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Aus dem Hauptstadtstudio Nicole Markwald.
Zwar war die Witterung im vergangenen Jahr günstiger als in den Vorjahren. Doch die Wälder stehen nach wie vor unter Dauerstress. So Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer in der Waldzustandserhebung 2024. Dürre, Hitze und Schädlinge setzen weit verbreiteten Baumarten wie Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen zu. So bleibt die sogenannte Kronenverlichtung, also der sichtbare Nadel- oder Blattverlust der Baumkrone, auf einem nahezu unverändert hohen Niveau. Laut Erhebung hat zum Beispiel die Hälfte aller Eichen eine deutliche Kronenverlichtung. Grund sind unter anderem der Befall mit Pilzen wie Mehltau und Fraßschäden durch Insekten.